Blutsbrüder Folge 2. Einmal mit alles oder warum ein zu viel an Tests auch schaden kann. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Blutsbrüder. In diesem Podcast sprechen ein Landarzt und ein Labormediziner über das Leben und über die inneren Werte. Mein Name ist Georg Endler, ich bin von Beruf und Berufung seit über 25 Jahren Labormediziner und ich darf hier etwas über Laborwerte erzählen und mir gegenüber sitzt
Patrick Reichel, Facharzt für Allgemein- und Familienmedizin
und niedergelassener Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag in Sierndorf. Und heute möchten wir ein bisschen auch darüber philosophieren, warum ein zu viel an Labortests auch schaden kann und nicht immer das Beste für den Patienten ist. Zuvor eine kleine Werbung und Interessenskonflikte. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxis Labors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patientinnen das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können und das zu einer bestmöglichen Qualität. Und als Facharzt in diesem Labor verdiene natürlich auch ich meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Patrick Reichel hingegen.
Habe jetzt keine Interessenskonflikte an Labor, bei keine Beteiligung bei Labors.at, bin deshalb als Kassenarzt nicht daran beteiligt, vermehrt Laborparameter zu bestimmen.
Werbung Ende. Lieber Patrick, kennst du den Fluch des englischen Geistlichen Sir Thomas Bayes?
Den Fluch hat er uns verflucht. Ich glaube, zum Teil hat dieser Pfarrer sehr viel Gutes gemacht mit seinen Berechnungen, aber erhelle mich.
Thomas Bayes war ein englischer Geistlicher, der so 1701 bis 1761 gelebt hat. Und damals war es so, dass die englischen Geistlichen ein sehr gutes Einkommen hatten, aber sehr viel Freizeit. Er war ein begeisterter Mathematiker und hat im kleinen Kaff namens Thurnbridge Wells hat er sozusagen geistlich gewirkt und war nebenbei sogar Mitglied der Royal Society of Philosophers. Und nach seinem Tod hat sein bester Freund Richard Price seine Schriften publiziert und da war auch dieses Bayesche Theorem da drinnen. Das Bayesche Theorem ist etwas, was in der medizinischen Diagnostik ganz essentiell ist. Das sagt, dass Wahrscheinlichkeiten nichts Fixes sind, sondern immer auch davon abhängen, wie häufig diese Erkrankung beim Patienten ist und wie wahrscheinlich sie ist. Das heißt, es geht immer um die Prätestwahrscheinlichkeit. Und damit kann ich sozusagen die klinische Einschätzung mit einem Test verknüpfen und habe dann eine sehr gute Abschätzung, stimmt meine Diagnose, stimmt sie nicht, was mache ich jetzt? Und tatsächlich muss ich dazu zwei Dinge mal vorher evaluieren. Das lieben wir Labormediziner, wir lieben alle Zahlen. Das ist die Sensitivität und die Spezifität, die für uns wichtig ist, um die Qualität eines Tests ein bisschen zu beurteilen. Für dich als niedergelassenen Arzt sind die nur sekundär. Für dich gilt noch ein zweiter Punkt, und zwar, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient tatsächlich diese oder jene Erkrankung hat.
Genau.
Was bedeutet Sensitivität? Wir versuchen bei unseren Tests natürlich möglichst sensitiv zu sein, das heißt alle Erkrankten damit klar zu erkennen. Eine Sensitivität von 100% gibt es nicht, die gibt es nur bei Juristen, Religionsgründern und Politologen. Wir sind schon froh, wenn ein Test irgendwo zwischen 70, 80, 90, 95% Sensitivität hat, das heißt, dass wir 95% unserer Patienten wirklich erwischen. Demgegenüber steht die Spezifität. Jeder Test hat auch Falschpositive und je sensitiver ein Test ist, desto mehr Falschpositive hat er. Das heißt, die Spezifität beschreibt, wie wahrscheinlich ist es, wenn der Test positiv ist, dass der Patient die Erkrankung auch hat. Und natürlich, je höher die Spezifität ist, desto geringer die Sensitivität und umgekehrt, die schließen einander aus. Und damit erklärt sich auch, warum hochgenaue Screening-Tests bei extrem seltenen Erkrankungen auch paradoxerweise falsch positive Ergebnisse liefern. Und deswegen ist für dich wahrscheinlich weniger wichtig, wie sensitiv oder spezifisch ein Test ist, sondern eher, wie hoch ist mein positiver prädiktiver Wert? Das heißt, wenn der Test positiv ist, was bedeutet das jetzt für mich und was mache ich dann damit?
Genau. Und das ist etwas, was wir in der täglichen Praxis auch wieder sehen und immer wieder erklären müssen. Denn wenn die Patientinnen und Patienten kommen und sagen, ich möchte mal schauen, was ich habe, bitte bestimmen Sie mir alles, was irgendwie nur möglich ist, am besten mit allen Tumormarkern, die es dazu gibt, dann sind wir gefordert, den Leuten zu erklären und ihnen zu sagen, das ist vielleicht nicht so gescheit, weil da könnten wir auf veränderte Werte draufkommen, die aber für Sie nicht wirklich eine Konsequenz haben.
Richtig. Und da kommen wir auch in ein zweites Problem, nämlich unsere Referenzbereiche. Wir haben bei jedem Laborwert Referenzbereiche drinnen stehen. Und diese Referenzbereiche sind definiert als die mittleren 95% einer gesunden Bevölkerungsgruppe. Manchmal unterscheidet man zwischen Männchen und Weibchen oder zwischen Älteren und Jungen oder zwischen Kindern und Erwachsenen. Das ist je nach Test unterschiedlich. Das bedeutet aber auch, dass jeder 20. Gesunde zufällig einen Wert außerhalb des Referenzbereichs hat. Und jetzt unterscheiden wir uns natürlich ein bisschen von dem Röntgen. Das Röntgen macht immer eine Untersuchung. Unser Labortest hat 20, 30, 40, 50 verschiedene Tests, je nachdem, wie brav der Landarzt sozusagen viele verschiedene Labortests anfordert. Und bei 50 Labortests hat quasi jeder Patient einen Wert mit einem Sternchen. Das heißt, der Wert ist außerhalb des Referenzbereichs, obwohl er völlig gesund ist. Für uns ist das herrlich als Labormediziner. Das bedeutet, es gibt keine Gesunden mehr, sondern nur mehr schlecht untersuchte Patienten. Wie stehst du dazu, Patrick?
Naja, für mich ist es jetzt nicht unbedingt nur so positiv, weil bei mir landen die Menschen ja dann und ich muss ihnen erklären oder darf ihnen erklären, warum denn dieser eine Wert, der jetzt aus der Norm ist, in Zusammenschau von dem gesamten anderen Risiko, in Zusammenschau mit der Vortestwahrscheinlichkeit, im Zusammenhang mit dem, was ich mir erwarte oder was die Beschwerden sind, jetzt nicht besorgniserregend ist und dass es einfach eine Normvariante oder eine Normabweichung ist, ebenso wie du sagst, dass dieser Referenzbereich jetzt nicht über den Kamm auf alle Menschen geschert werden kann. Und deswegen ist eben auch umso wichtiger ist, dass ich wirklich, wenn ich Laborparameter bestimme, mir bei jedem Einzelnen eigentlich Gedanken mache und sage, okay, wozu mache ich ihn? Was habe ich davon? Welche Erkenntnisse habe ich davon? Und wie ändert sich dann meine weitere Vorgehensweise hinsichtlich Therapie oder Diagnostik, oder?
Das ist richtig und genau das ist das spannende Problem. Selbst unsere besten Labortests, zum Beispiel die Screening-Tests auf HIV oder Hepatitis C, haben eine Sensitivität und eine Spezifität von über 99%. Das ist fantastisch an sich. Das heißt aber trotzdem, in der Bevölkerung ist HIV Gott sei Dank nach wie vor recht selten, außer der Patient hat gewisse Risikofaktoren, wo er ein erhöhtes HIV-Risiko hat. Das heißt, auch bei einem völlig gesunden Menschen, wenn er zur OP-Freigabe kommt und der Chirurg möchte gerne einen HIV-Test haben, über die Sinnhaftigkeit kann man anderweitig einmal diskutieren, ob das überhaupt etwas bringt, dann ist es so, dass ein Drittel dieser Screening-Tests falsch positiv sind. Das heißt, sie sind positiv, obwohl der Patient nicht HIV hat. Wir lösen das in dem Fall dann immer mit einem zweiten Test, wo wir einen Bestätigungstest machen und wir geben sicher keine Diagnose aus, die sozusagen bei HIV falsch ist. Das bemühen wir uns. Aber bei vielen anderen Tests, muss man sagen, passiert das einfach, das sind sozusagen Screening-Tests, zum Beispiel der klassische Test auf eine Venenthrombose, das ist eine Ausschlussdiagnostik, wenn ein Patient mit einem dicken Bein kommt oder Atemnot und du hast die Meinung, es könnte auch eine Venenthrombose sein, macht man ein D-Dimer.
Unser geliebtes D-Dimer.
Das D-Dimer ist ein reiner Ausschlussmarker, das heißt, wenn das negativ ist, kann ich mit einer sehr guten Wahrscheinlichkeit, auch nicht 100%, auch das muss man wissen, eine Thrombose ausschließen. Wenn es positiv ist, muss ich weiterschauen.
Kann sein, muss aber nicht, dass ein thromboembolisches Geschehen hat, genau.
Was könnte noch ein erhöhtes D-Dimer zum Beispiel machen?
Eine Schwangerschaft, eine kurz gehabte Operation, verschiedenste Medikamente können das machen, auch eine Entzündungsreaktion kann ein erhöhtes D-Dimer machen. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Einflussfaktoren, die man immer am Radar haben sollte.
Oder schlicht und einfach der Besuch am Vortag im Fitnessstudio oder ein blauer Fleck.
Oder ein blauer Fleck, genau. Also das Hämatom ist es auch.
Ja. Ein zweiter Test, der sehr häufig angefordert wird und auch nicht so spezifisch ist, ist zum Beispiel Lipase-Amylase, Pankreasenzyme. Das sind Marker, die sollte man eigentlich nur abnehmen, wann, wenn der Patient
Beschwerden hat.
Beschwerden hat und wo? Im Oberbauch.
Im Oberbauch Beschwerden hat, typischerweise diese klassischen gürtelförmigen Beschwerden, kann es sein.
Ja, dann macht es durchaus Sinn. Warum? Wenn die erhöht sind, dann ist das ein Marker für eine Pankreatitis und das ist ja doch eine recht gefährliche Erkrankung.
Und hier gibt es aber auch immer die Überlegungen oder die Hinweise in der Literatur, dass es erst ab der dreifachen Erhöhung des Referenzwertes eher interessanter wird und wenn es nur knapp drüber ist, dass man dann sagt, naja, können wir ein bisschen entspannter, vor allem wenn keine schwere Symptomatik dabei ist, dass man da ein bisschen entspannter sein kann. Wie sagt das der Labormediziner?
Der Labormediziner schaut immer zuerst die Entzündungsmarker an. Eine Pankreatitis ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse. Diese Patienten haben wahnsinnig hohe Entzündungsmarker und ein sehr hohes CRP. Und wenn das CRP in Ordnung ist, dann ignoriert er das höflich. Warum? Lipase, Amylase sind wahnsinnig häufig erhöht, vor allem zum Beispiel bei Virusinfekten, bei irgendwelchen Durchfallerkrankungen kann das erhöht sein. Also es gibt jede Menge Erkrankungen, wo einfach Lipase und Amylase erhöht ist, aber der Patient eben nichts Lebensbedrohliches hat, dass er sofort ins Spital muss.
Das heißt, wir können kurz sagen, ein negatives CRP bei erhöhter Lipase kann eigentlich die Pankreatitis ausschließen.
Die akute Pankreatitis kann das
die akute
ausschließen, die chronische eigentlich auch.
Ja.
Ja. Und deswegen ist auch meine Frage, Patrick, woran erkennt man einen guten Arzt?
Indem er gezielt auf die Fragestellung oder auf die Symptomatik von einem Patient oder einer Patientin genau die Parameter bestimmt, die ihn in der Diagnostik und in der Therapie weiterbringen und nicht einfach einmal alles mit scharf bestimmt.
Und genau das ist das Thema, was wir euch gerne vermitteln möchten. Die guten Ärzte haben gezielte Fragestellungen und fordern gezielt das Labor an und haben ein sehr kleines Screening-Labor. Welche Screening-Untersuchungen würden für dich durchaus bei jedem Patienten ab und zu Sinn machen, zumindest einmal im Jahr?
Einmal im Jahr hängt natürlich auch ein bisschen vom Alter der Patientinnen und Patienten ab, aber Blutbild, Eisenstatus, Leberwerte, Nierenwerte, eventuell ein TSH, dass man das einmal hat. Das würde ich jetzt standardmäßig sozusagen dabei haben.
Richtig, und dann muss man auch das in den klinischen Kontext setzen. Über die Leber und die Läuse, die über die Leber laufen, werden wir eine eigene Folge machen und wie man damit umgeht, weil auch Leberwerte sind manchmal leicht erhöht und der Patient ist deswegen nicht schwer krank, sondern hat vielleicht am Vortag ein Glas Wein getrunken.
Und es gibt aber auch die Leute, die wirklich noch nie in ihrem Leben ein Glas Wein getrunken haben oder einen anderen Alkohol und trotzdem erhöhte Leberwerte haben und das seit Jahren. Und manche, die sogar schon biopsiert worden sind, wo auch nichts rauskommt, wo man dann eben sagt, okay, das sind genau diejenigen, die dann eben nicht in den Referenzbereich, so wie du es eingangs gesagt hast, hineinfallen.
Richtig. Und auch das gibt es. Und auch diese Patienten haben eine völlig normale Lebenserwartung und führen ein glückliches und zufriedenes Leben. Es sei denn, der Labormediziner stellt zu viele Fragen, die man dann doch nicht beantworten kann.
Genau.
Das war es für heute eigentlich und zum Abschluss noch eine kleine Bitte. Neben der Bitte, Labor nicht ungezielt anzufordern, sondern immer mit einer Fragestellung, sonst bekommt ihr eine Antwort, die ihr möglicherweise nicht erwartet, aber die auch nicht weiterhilft und die damit sozusagen den Befund verzögert oder teure Folgeuntersuchungen möglicherweise dann provoziert, die dann auch negativ sind. Und wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns folgt und auch über eine positive Bewertung auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit hilft uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefällt, bitte empfehlt ihn einfach jemandem, den ihr nicht mögt. Auch damit ist uns geholfen. Und wir beide wissen natürlich alles besser, aber leider nicht alles. Das heißt, wir freuen uns natürlich über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge und genauso über Themenvorschläge für neue Folgen zum Thema Landarzt, Labor und
innere Werte.
Und innere Werte selbstverständlich. Bitte am besten per E-Mail an feedback@labors.at. Und wir sind natürlich auch bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft zu präsentieren. Das heißt, wir versuchen auch, Meinungen und Fakten zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Und leider, wie du weißt, medizinische Wissenschaft beruht auf Versuch und Irrtum. Genau. Und wie die Geschichte gezeigt hat, waren die Irrtümer durchaus häufiger leider als die richtigen Bemerkungen. Aber wir haben ja 2000 Jahre Zeit gehabt, dazuzulernen. Und im Laufe der Zeit können sich die Dinge natürlich ändern. Das heißt, es kann natürlich sein, dass wir in einem Jahr schon etwas völlig Neues und Besseres präsentieren. Wir haben heute den März 2026. Und bitte beachtet auch, nach Gespräch mit unseren Anwälten müssen wir das leider bringen. Dieser Podcast richtet sich an medizinisches Fachpersonal. Wir freuen uns auch über jeden anderen Zuhörer, aber wir können mit diesem Podcast natürlich kein Gespräch mit eurer Hausärztin und eurem Hausarzt ersetzen. Der kennt euch schließlich seit Jahren und zwar nicht nur aufgrund eines Laborwertes, sondern als ganzen Menschen und kann euch da sicher besser weiterhelfen. Und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Und in der nächsten Folge geht es voll fett zu über Cholesterin und Co. und meine Lieblinge-Verschwörungstheorien zur Cholesterinlüge und dem, was dazu nicht im Lehrbuch steht. Danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden. Thank you.